ARD.
Gerade wenn ich mit dem Fahrrad durch Hamburg die ganze Zeit fahre, da fahre ich halt durch 4, 5, 6 Marihuana-Schwaden immer durch.
Wirklich
andauernd stinkt es nach Marihuana. Und ich denke halt immer an die Kinder und Jugendlichen, die das als Normalität empfinden. Und für die ist es halt einfach maximal schädlich. Mhm. Und deswegen finde ich es halt nicht gut, dass man diese Laschi-Gesetze macht, wo man eben sagt, ja, 200 Meter von dort entfernt, wer soll das denn überprüfen? Und wenn man jetzt einfach sagen würde, in der Öffentlichkeit ist eine Ordnungswidrigkeit, 250 Euro, wenn du erwischt wirst, dann könnte da jeder mit umgehen und es wäre für jeden auch klar.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Moin, hier ist der Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles so erlebt haben. Heute mit einem Mann, der ein Doppelleben führt. Tagsüber ist er seit bummelig 20 Jahren Drogenfahnder bei der Hamburger Polizei im Rauschgift-Dezernat und abends schreibt er Krimis mit Erfolg und unter anderem Namen. Zum Beispiel der Bulle von Hamburg, Elbehafen Bulle, der Bulle in der Hafen City. 5 Krimis aus der Rauschgift-Fahnder-Szene gibt es schon. Jetzt kommt bald Band 6, der Bulle auf St. Pauli. Und dahinter steckt Ben Westphal. Moin, Ben, hallo.
Moin, moin, schön, dass ich da sein darf.
Wann war dein letzter Drogenfahnder-Einsatz?
Oh, das ist eigentlich gar nicht lange her. Also wir haben ja regelmäßig Einsätze bei uns und ich glaube letzte Woche.
Ah, und bist du denn richtig so mit Funke auf der Straße oder eher so im Büro und machst den Schreibkram?
Ja, das kommt ganz drauf an. Also manchmal bin ich für meine Kollegen draußen unterwegs.
Ja.
Häufig bin ich aber auch einfach drin und am Koordinieren. Das ist eigentlich seit vielen Jahren meine Hauptaufgabe. Denn es ist nicht wie in so einem Fernsehkrimi, dass nur ein einziger alleine kämpft, sondern wir sind ein großes Team. Und mir kommt hauptsächlich die Aufgabe zu, die Fäden in der Hand zu halten und die Ermittlungen zu leiten.
In deinen Büchern ist es spannend, da ist man ja wie live dabei. Also bei den Ermittlungen, Observierung, Funkgespräche und dann plötzlich Zugriff, ja? Hast du auch schon mal Zugriff gesagt?
Schon häufiger mal. Also ich kann mich an einen ganz besonderen Moment erinnern. Das war weit abgelegen im Süden von Hamburg, vor einem Parkzugang in einer Sackgasse. Unser Mann war schon an dem Tag völlig komisch unterwegs. Und wir haben das schon mit Argusaugen beobachtet und haben gesagt, jetzt müssen wir raus, jetzt müssen wir dranbleiben. Und dann trafen sie aufeinander. Es war kurz vor Weihnachten. Und auf einmal fingen die an, Weihnachtsgeschenke vom einen Auto in das nächste Auto reinzutragen. Und beim 7., 8. gleichgebauten Geschenk habe ich gesagt, Leute, Zugriff, ne? Das ist der richtige Moment, hier müssen wir draufhauen. Und das waren dann am Ende 10 Kilo Marihuana, die sie jeweils einzeln verpackt haben.
Ach, Geschenkpapier. Krass. Ja. Das heißt, man entwickelt und du hast dann auch schon im Laufe der Zeit so eine Intuition, so ein Händchen dafür entwickelt.
Auf jeden Fall. Also man muss immer auf sein Bauchgefühl hören. Also wenn man sich da reinschwatzen lässt von außen, weil der Verstand einschaltet, das ist immer kein gutes Momentum. Man sollte immer auf sein Bauch hören und dann macht man es eigentlich auch richtig.
Und wie viel Puls hast du da in so einer Situation, in so einer Zugriffssituation?
Eigentlich gar keinen. Also ich bin immer sehr ruhig, von Natur aus, glaube ich, bin ich ein ruhiges Kerlchen und dementsprechend bin ich da ganz entspannt. Und natürlich lauert man dann und wartet man ab und wartet auf die Bestätigung, dass auch die richtige Entscheidung war. Ja. Aber man kann ja dann sowieso nichts mehr ändern.
Stell dir mal vor, da wären jetzt irgendwie Pokémon-Karten drin gewesen und so. Wäre doof gewesen, ne? Genau.
Ja, dann wäre das Verfahren halt zu Ende gewesen und hätte man sich das nächste genommen, ne?
Also tagsüber manchmal echt eine aufregende Geschichte für dich auch als ruhiger Typ. Und dann machst du das als Hobby, sag ich mal, und noch mehr als Hobby, abends weiter und schreibst das in Büchern. Ja? Wie bist du zum Krimi gekommen?
Ich bin da ganz zufällig zugekommen, weil ich wollte einfach nur einen ganz liebenswerten Kollegen, der kurz vor der Pension stand und gesagt hatte, ich habe hier die Faxen dicke, ich höre jetzt auf, dem wollte ich ein ganz besonderes Pensionsgeschenk bereiten. Und und schon häufiger haben mich Freunde darauf angesprochen und mir gesagt, Mensch, deine Arbeit in der Rauschgift-Dezernat, das ist doch mal was ganz anderes als dieser ständige Mord und Totschlag. Darüber müsste mal ein Krimi geschrieben werden. Und im Urlaub kam ich dann auf die Idee, dass es doch eine tolle Idee wäre, dem Pensionär das Ermitteln nicht sein lassen zu können und ihm dann eben eine Geschichte aufzuschreiben, die darum geht, dass der Pensionär sich in die Ermittlungen der ehemaligen Kollegen einmischt und ihm dieses Buch, was dann fertig geschrieben ist, auf seiner Pensionsfeier zu schenken und zu sagen, hier, du, ich habe da ein Buch von Ben Westphal gelesen, da geht es um so einen Pensionär, der das Ermitteln nicht sein lassen kann. Also wenn du jetzt in Pension gehst, dann nimm das nicht so krumm und nicht so schlimm. Das Leben ist dann noch nicht vorbei und vielleicht rutscht du ja doch nochmal in die Rauschgefahndung rein.
Das ist dann dein Protagonist, dein Ermittler ist Gerd Seeling und der taucht in allen Bänden auf und hat immer einen anderen Job irgendwie. Also in der Hafen City im aktuellen Band jobbt er in so einem Lokal. Und auf St. Pauli, was macht er da jetzt in dem neuen Band, der jetzt bald erscheint?
Da wird er jetzt Stadtführung machen. True Crime Stadtführung über den Kiez und dann den einen oder anderen Schwank aus seinem Leben erzählen. Und er könnte es natürlich auf der Reeperbahn Mann durchaus mal passieren, dass er so ein Drogendealer ihm vor die Füße stolpert.
Das passiert. Es ist also mit Augenzwinkern, aber das ist ja auch realistisch. Diese Führung gibt's ja, ne?
Die Führung gibt's auf jeden Fall und die werden auch auf jeden Fall von solchen Typen wie meinem Gerd Seeling vor allen Dingen geführt und dementsprechend kommt das der Realität doch relativ nah.
Und dann schreibst du die oder hast diese erste Geschichte geschrieben und dann hat nicht nur dein Gerd Seeling die gelesen und gut gefunden, sondern glaube ich auch deine Kollegen auch.
Ja, es sollte ja wirklich ein Unikat bleiben, oder ein Duplikat. Also ich hatte auch mir eins gedruckt, muss ich gestehen. Aber dann hat er wirklich Gott und der Welt davon erzählt und nach kam der eine oder andere Kollege zu mir ins Büro und sagte, du, ich würde das auch ganz gerne mal lesen. Und dann habe ich halt irgendwann, nachdem der nächste kam und es mir doch ein bisschen müßig war, nachzubestellen, habe ich dann irgendwann gesagt, komm, dann veröffentliche ich das einfach im Self-Publishing und derjenige, der es wirklich lesen möchte, der kann sich das auch selber bestellen. Dass das dann so sich entwickelt, wie das jetzt am Ende kam, damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet.
Und da war eine Buchhandlung in Harburg, glaube ich, auch noch beteiligt.
Ne? Genau, ich habe erst noch ein zweites Buch für einen Kollegen geschrieben, der sehr schwer erkrankt war. Und ich wollte ihm eine ganz besondere Genesungskarte schreiben und ich hatte halt auch diese Idee gefasst für die zweite Geschichte. Und das haben wir ihm dann gedruckt und zugebracht. Und als die Geschichte fertig war, da hatte ich dann eben diesen großen Wunsch, Mensch, einmal meine Bücher in so einer echten Buchhandlung sehen. Weil bislang konnte man sie ja nur online bestellen. Ja. Und einmal so in der richtigen. Und nicht so, dass ich da selber in die Buchhandlung reinlaufe, die ins Bestsellerregal reinstelle und links und rechts die Bestselleraufkleber abmache und auf meine raufbacke und ein Selfie kurz vor mir mache.
Soll es ja auch geben. Ne?
Genau. Könnte ich mir vorstellen. Aber, sondern dass eine richtige Buchhandlung das bei sich aufnimmt. Und ein Mannschaftskollege von mir, der hat mir dann erzählt, du, ich arbeite neben einer Buchhandlung, ich kann da mal hingehen. Und das war dann die Buchhandlung am Sand in Harburg.
Ja, die sind auch toll.
Die sind super. Ja, wirklich eine ganz tolle Buchhandlung. Und dort ist er am nächsten Tag dann gleich hingelaufen. Die haben mich dann angerufen und haben dann gesagt, ja, hier, wir würden 5 und 5 nehmen. Ich bin dann mit 6 und 6 hingefahren, weil ich mit denen gelesen hatte, ein Leseexemplar sollte man immer schenken. Und ich habe denen auch gesagt, ich hole die Bücher auch wieder ab. Wenn ihr die nicht loswerdet, ich hole die auf jeden Fall ab. Das war ein Freitag. Und Dienstag riefen sie dann bei mir auf dem Telefon an und ich dachte nur, auch ein bisschen mehr Zeit hätte die mir ruhig schon mal geben können. Dann sagten sie aber, nee, wir brauchen nochmal 10 und 10. Und dann anderthalb Wochen später brauchten sie nochmal 25 vom ersten Band.
Mega.
So viel hatte ich gar nicht mehr zu Hause. Und dann, dann kam es so, dass ich irgendwann mit so einem Umzugskarton da reingetragen kam und dann fragte der Chef seine Angestellte, Mensch, du, Frau Gesterding, warum verkaufst du eigentlich so viele Bücher davon? Und dann sagt sie, ja, immer wenn hier einer reinkommt in den Buchladen und ich sage, ich brauche mal unbedingt was Neues, dann sagt sie, schau dir diese Krimiwand an. Diese Krimis sind anders als alles, was wir da stehen haben. Und wenn du was Neues brauchst, dann musst du das mitnehmen.
Ah, oh, mega.
Und wer Frau Gester den kennt, der weiß, wenn die zu einem sagt, du kaufst jetzt dieses Buch, dann geht man ohne das Buch auch nicht aus der Buchhandlung raus. Und so kam es dann halt, dass der Chef gesagt hat, da, dann braucht der junge Autor wohl mal einen Verlag. Und was ich nicht wusste, war, dass er meine Bücher dann an Verlagsvertreter hinter meinem Rücken verschenkt hat und gesagt hat, hier, wir haben einen jungen Autor, den verkaufen wir ganz viel, der braucht mal einen Verlag. Und so wurde dann der Emons Verlag auf mich aufmerksam. Nicht, dass sie die
so ersten ein Krimi-Verlag, der sich spezialisiert so auf Regionalkrimis.
Genau, oder? Genau. Und so wurden sie dann auf mich aufmerksam. Nicht, dass sie meine ersten beiden Bücher gleich neu aufgelegt hätten. Aber ich hatte, ja, es ist halt inzwischen auch so, dass häufiger mal Kollegen auf mich zukommen und sagen, du, Ben, ich werde jetzt übrigens auch bald pensioniert. Und so stand der nächste Pensionär vor der Tür und ich war schon am Schreiben für den dritten und ich habe das Exposé für Elbehaven Bulle danach gereicht. Und da haben sie gesagt, ja, Neuauflage, mal sehen, aber den dritten, den würden wir auf jeden Fall gerne machen.
Ach krass.
Und so kam es dann zum Verlagsvertrag.
Ah, das ist ja irre. Das ist ja fast eine Hollywood, eine Märchengeschichte, weil viele Autoren, also das ist ja gar nicht so schwer, sage ich jetzt mal, ein Buch zu schreiben, aber das Buch dann an einen Verlag zu kriegen. Das ist ja das Ding.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe so vielen Leuten dafür zu danken. Mm. Das habe ich dann in den letzten Seiten von Elbehaven Bulle auch mal gemacht. Da habe ich mich mal bemüht, so einen Weg da aufzuzeigen, weil auch ganz viele einfach selbstlos sich dazu entschieden hatten, mich zu unterstützen. Es war ja nicht gefordert, sondern die wollten mir einfach helfen dabei, meine Bücher in den Handel zu bringen. Mhm.
Dieser Gerd Seeling, dein Ermittler, gibt es solche Leute auch in echt? Also so die pensionierte Kolleginnen und Kollegen, die nicht davon lassen können und immer noch anrufen, du Mensch, Ben, ich habe hier mal so eine verdächtige Person, die hier rumschleicht oder so?
Ja, das gibt's auf jeden Fall. Also es gibt ja auch welche, die dann eben auch, sag ich mal, Nebenjobs in ihrer Pension annehmen, wo man auch mal mit Leuten in Kontakt kommt, die ein bisschen dubios sind. Also ich sage mal, in Autovermietungen zum Beispiel zu arbeiten, da kommt natürlich auch mal ein Auto zurück, das dann total nach Gras stinkt. Und dementsprechend gibt es dann natürlich gelegentlich auch mal einen Hinweis, aber ist die Regel ist es natürlich nicht.
Deine Bücher haben alle Bulle im Titel. Und ich hätte jetzt irgendwie, Also wenn ein Polizist vor mir steht, würde ich den jetzt ungern Bulle nennen, weil ich immer denke, das ist schon noch sowas wie eine Beleidigung. Oder empfindest du es gar nicht so?
Ich finde, es kommt immer darauf an, welche Adjektive man vor das Wort Bulle packt und wie man es auch intoniert. Ne, man kann es ja auch ganz liebevoll sagen. Und ich habe da tatsächlich vor dem vierten Band, weil ich das auch im Buchhandel mal gefragt werde, Mensch, ist der Bulle nicht eine Beleidigung? Habe ich mal dem ich den vierten Band gewidmet habe, mal gefragt, Mensch, was meinst du denn dazu? Und das ist auch ein ziemlich uriger Kerl, also Bulle durch und durch, würde ich sagen. Aha. Und der sagt dann, für einen Bullen ist Bulle doch keine Beleidigung.
Ah, okay.
Das brachte es eigentlich auf den Punkt. Und wer meinen Pensionär kennt, weil der ist natürlich die real existente Person, das ist halt so ein richtiger Bulle vom alten Schlag mit Herz auf der Zunge und frei raus und mal immer ein bisschen rumpelig, aber auf jeden Fall mit einem ganz weichen Kern. Mhm. Und so stellt man sich auch ungefähr vor.
Und du schöpfst ja für deine Bücher dann aus deinem Alltag, also wahrscheinlich nicht 1:1, aber gibt es auch so Kollegen und Figuren, die sich da auch erkennen, also zu Recht oder zu Unrecht?
Also sowohl zu Recht als auch zu Unrecht. Aber wenn, es ist ja schon toll, wenn man jemandem eine Freude machen kann. Mhm. Und wenn dann ein Kollege auf einen zukommt und ganz gerührt ist davon, dass man ihn irgendwie in sein Buch eingebaut hat und dass es das Highlight seines Lebens ist, dann bin ich in den Folgebänden auch schon bemüht, diese Person noch dichter an diese Person ranzuführen. Und es gibt natürlich auch ein paar Menschen, die man sich gar nicht ausdenken kann. Also Otto Kuhner zum Beispiel in den Büchern, der ist natürlich real existent. Mhm. Und man darf nicht vergessen, das erste Buch habe ich ja als Erinnerung geschrieben. Mhm. Dementsprechend sollte er uns nicht vergessen, das war ja recht egoistisch von mir. Das Einzige, was wirklich immer fiktiv ist, das sind die Verbrecher. Mhm. Also da grenze ich das immer komplett ab und das ist frei erfunden.
Du bist ja Hamburger Jung durch und durch, deshalb machen wir mal eine 040 Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Ah, da bin ich auf jeden Fall auf der Alster-Seite, weil ich auch im Osten von Hamburgs aufgewachsen bin. Mhm. Das ist schon näher dran. Und vom Präsidium laufe ich auch immer gerne mal zur Alster rum und zurück als kleine Sporteinheit. Und ich liebe das einfach, über die Kennedy-Brücke zu laufen und dann nach links zu schauen auf das Hamburg-Panorama, das sich da an der Alster bietet, wenn die Fontäne da sprüht. Und das finde ich einfach die Alster schön. Die Elbe hat natürlich auch total schöne und romantische Momente. Dort bin ich aber eigentlich nicht so häufig.
Ja, du besitzt dann, dein Büro ist dann richtig im Präsidium Alsterdorf dann auch.
Genau,
Alsterdorf. Sein Name denn auch. Großstadtrevier oder Tatort?
Tatort gibt es ja viele verschiedene.
Ja.
Aber also Großstadtrevier gucke ich schon gerne. Mhm. Natürlich früher mit Jan Vetter, das ist halt auch so ein Bulle durch und durch, ne, wie mein Gerd Seeling. Und das mag ich einfach, weil das dort auch einfach mal um andere Delikte, um Alltagskriminalität geht und die dann trotzdem gut und spannend erzählt wird und das Zwischenmenschliche stimmt und da auch nicht welche großartig diskreditiert werden oder die Kollegen halt auch alle eigentlich fein miteinander sind. Aber es gibt so ein paar Tatorte, die ich auch gerne mag. Also gerade so den österreichischen Tatort oder auch den Hamburger Tatort mit Wotan Wilke Möhring, die mag ich schon sehr gerne schon.
Lapskaus oder Döner?
Da würde ich auf jeden Fall Döner nehmen, weil bei uns ist Tradition, am Donnerstag den Dönerstag zu feiern. Und dann geht ein Kollege los und zum Dönermann unseres Vertrauens und holt dann Tüten voll. Und dann sitzen wir am großen Tisch und essen alle gemeinsam Döner.
Dönerstag habe ich noch nie gehört. Das ist ja lustig. Grüne oder blaue Uniform?
Ah, die blaue finde ich schon schicker. Ich persönlich habe nur ein einziges Mal Uniform getragen, ganz am Anfang meiner Ausbildung im Jahr 2001. Da war sie noch grün. Und die war schon ziemlich karottig geschnitten und jetzt auch nicht so ansehnlich. Und ich finde,
alles
die blaue.
Kommt wieder. Die 70er, die blaue, das kommt alles wieder.
Ja, aber die blaue macht schon was her.
Mhm. Du hast ja auch, also früher hat man gesagt, Herr Wachtmeister, das gibt's ja gar nicht mehr. Wie viel? Du hast ja auch wahrscheinlich so theoretisch, wenn du eine Uniform hättest, so Streifen. Was bist du? Also in welchem Rang?
Also ich bin Hauptkommissar und ich habe 4 silberne Sterne. Imaginär auf der Schulter. Aber
das ist schon. Also, naja, ja. Hauptkommissar?
Genau.
Aha, das klingt doch schon noch was. Was kommt denn da noch drüber?
Erster Kriminalhauptkommissar würde
ich sagen. Ach so, aha. Also so mal, wenn man mit Polizeireportern unterwegs sind und die haben dann irgendeine Frage in so einer Situation, dann schauen sie auf die Schulterklappen und dann sagen sie, Herr Hauptkommissar, um sozusagen so ein bisschen sich ranzuschleimen, irgendwie auch zu sagen, ich weiß, dass du Hauptkommissar bist. Aber doch Hauptkommissar, das klingt doch schon ganz gut eigentlich. Otto Waalkes oder Atze Schröder?
Otto Waalkes.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich mag seinen Humor einfach. Meine Kinder lieben den auch. Und deswegen würde ich mich auf jeden Fall für ihn.
Ach, die Kinder, die mögen den immer noch. Ich meine, das ist natürlich. Ja auch schon so ein bisschen 80er-Jahre-Humor, so ein bisschen, der so.
Ja. Ich führe die immer noch also an den alten Schnack heran. Ich finde, das Alte muss ja nicht unbedingt schlecht sein.
Nein.
Und alles hat so seine Zeit und das Moderne, das kann ja immer noch kommen. Aber Otto Waalkes ist auf jeden Fall ein Highlight.
HSV oder FC St. Pauli?
ich bin halt HSV-Fan. Mhm. Das bereue ich auch nicht. Ich habe auch lange mit ganz vielen St. Pauli-Fans zusammen Fußball gespielt. Ich bin auch kein Gegner vom FC St. Pauli. Ich freue mich einfach, wenn beide Vereine in der ersten Bundesliga zusammen bleiben. Und das soll von mir aus auch auf ewig so bleiben. Oder man muss halt gemeinsam wieder absteigen, weil dann kann man wenigstens das einzig wahre, vernünftige Derby spielen. Weil dieses... Also Werder Bremen interessiert mich halt wirklich gar nicht.
Ja, das letzte Derby war so ein bisschen öde, ne?
Das war sehr langweilig, ja. Aber das war freundschaftlich, kann man fast sagen.
Ah, na gut, okay. Hamburg, schönste Stadt der Welt?
Ja, also für mich auf jeden Fall. Ich bin halt Hamburger, ne? Und ich bin hier geboren und ich war auch schon in vielen anderen Städten. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht noch andere schönste Städte auf der Welt geben kann. Aber ich denke, in so einem Abreißkalender hätten wir auf jeden Fall einen Platz sicher. Also so ein Abreißkalender schönsten Städte der Welt. Ob der jetzt Monatskalender, Wochenkalender oder Tageskalender ist, das kann dann jeder für sich entscheiden. Aber so ein bisschen Lokalpatriotismus ist durchaus erlaubt.
In welchem Hamburg bist du denn zu Hause?
Ich bin im Nordosten von Hamburg zu Hause. Und da fühle ich mich auch sehr wohl.
Warum? Was ist da?
Ach, ich finde es einfach sehr schön und sehr grün bei uns. Und ich habe dadurch einen ganz tollen Arbeitsweg, so durch den Ohlsdorfer Friedhof und am Alzerkanal lang. Was will man mehr? Ne? Kaum Ampeln, praktisch keine.
Du bist mit dem Rad dann unterwegs?
Ich fahre eigentlich nur Fahrrad.
Mit dem Fahrrad dann jeden Tag, also bei Sonne möglichst, durch den Ohlsdorfer Friedhof. Das ist ja auch schon speziell dann, oder?
Das ist total schön. Also manchmal auch ein bisschen spooky, gerade wenn es abends dunkel wird und Nebelschwaden so über den Graben
stehen. Krimi-Atmosphäre.
Also wirklich, ne? Und das ist schon manchmal ein bisschen spannend, aber gerade so die Herbstfärbung, ne? Also wir haben ja wirklich einen totalen schönen Herbst hier bei uns, wenn die Blätter alle ihre Farbe verändern, und das finde ich einfach total schön, da durchzufahren.
Wo bist du da auch aufgewachsen, so im Hamburger Osten?
Ich bin im Marienthal aufgewachsen, das ist so in der Nähe vom Wandsbeker Markt, für diejenigen, die das nicht kennen, und das ist so ein ganz kleiner, beschaulicher Stadtteil, aber auch sehr schön mit Gehölzen und relativ ruhig.
Und hast du schon Polizei in deiner Familie?
Nee, überhaupt nicht. Meine Mutter war Hausfrau und Fremdsprachenkorrespondentin. Mein Vater war halt im Unseuchtheater tätig.
Ah.
Und ansonsten habe ich in meinem ganzen Umfeld auch gar nichts mit Polizei zu tun gehabt. Ich bin da wirklich nur durch Zufall reingeschlittert. Auf einer Silvesterfeier hat mich der Vater eines guten Freundes angesprochen, hat so halb lallend dann zu mir gesagt, du, so einen wie dich sprechen wir auch bei der Kriminalpolizei. Und dann habe ich mich am nächsten Tag das erste Mal überhaupt damit auseinandergesetzt.
Warum, was hat er in dir gesehen? Warum so ein Video?
Wir hatten einfach einen sehr lustigen Abend und haben uns die ganze Zeit irgendwelche Sprüche um den Kopf gehauen. Irgendwann saßen wir auch singend auf der Couch. So. Und das fand er scheinbar so lustig, dass er auf die Idee kam, mich anzuwerben.
Wird viel gelacht bei euch bei der Arbeit?
Auf jeden Fall.
Ja, also ich habe schon Dönerstag, also das klingt ja schon sehr lustig.
Ja, genau. Also wir haben sehr viel Spaß bei der Arbeit. Das ist auch ein sehr spannender Beruf. Es ist natürlich auch eine Art von Ventil. Und ich sag mal, je nachdem, an welcher Dienststelle du bist, ist manchmal auch ein ziemlich derber Humor dabei. Aber die Leute können damit auch umgehen.
So wie bei Ärzten, die Chirurgen haben einen bestimmten Ruf, die Internisten haben anderen. Was ist denn so, welchen Ruf habt ihr bei der Marine, ist es ja auch, oder bei der Heer, Marie, bei der Bundeswehr, welchen Ruf habt ihr denn im Rauschgiftdezernat?
Ach, wir sind einfach relativ locker miteinander und nehmen uns alle nicht so ernst. Also ich sag's mal so, wenn man bei der Sitte arbeitet, ne, also ich krieg da rote Ohren, wenn ich da vom Flur runterkomme, weil die schon manchmal so ganz lustige Sprüche sich um die Ohren hauen. Also wir haben ja ab und zu mal Hospitanten von dort und das sind schon sehr, sehr, sehr lustige Gesellen, die den einen oder anderen Spruch drauf haben, den man eigentlich nicht wagt zu sagen.
Da hättest du ja auch landen können. Ja, warum bist du zum Rauschgift gegangen?
Ich fand das schon immer spannend, diese Art unserer Ermittlung, weil wir haben ja so eine Art Räuber- und Gendarmspiel bei uns und wir wissen ja, wer unsere bösen Jungs sind und müssen nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, um sie dann auch zu erwischen, möglichst mit den Fingern am Stoff, und das fand ich schon immer sehr spannend. Vielleicht, weil ich auch früher gerne Inspektor Columbo geguckt habe, da wusste man ja auch von Anfang an, wer der Täter ist, und hat nur beobachtet, wie er denen habhaft wird, und ähnlich ist unsere Arbeit auch. Also wir versuchen, die halt zu erwischen, und diese Unbekannt-Sachen, die finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so spannend herauszufinden, wer es war, sondern lieber denjenigen zu erwischen.
Wie beim Krimi. Es gibt ja auch unterschiedliche Krimis, so diese Whodunit, also wer war es, dass man so rätselt und der große Twist ist dann bam. Und ich finde auch oft interessanter eigentlich die eher psychologischen Krimis sind irgendwie auch, dass man so überlegt, irgendwie, warum haben die das denn gemacht? Was ist die Motivlage und so?
Genau, und vor allen Dingen, bei uns sind die Taten halt nicht abgeschlossen. Also unsere Täter machen ja nicht diesen einen großen Clou, sondern nach dem Clou kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste. Also die hören halt nicht auf. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Mordsachverhalt hat, also die ganz davon ab, dass die meistens sowieso bekannt Sachen sind, aber wenn man einen hat, dann ist die Tat ja abgeschlossen. Also hoffentlich passiert dann nicht noch einer. Das ist ja die größte Befürchtung, die man haben kann.
Ja.
Und es ist halt, man muss nur noch in der Vergangenheit arbeiten. Und da finde ich unsere Gegenwartsermittlung wesentlich spannender.
Manchmal gibt es dann ja Drogenfunde im Hamburg-Journal, da sieht man dann so Bilder mit so Leuten mit Sturmhaube von der Polizei, die da vor so einem riesen Berg Kokain oder so stehen. Bist du auch schon mal so, hast du mal ein Foto mit Sturmhaube? Gibt es das auch von dir?
Also bei diesen Pressefotos stehe ich tatsächlich nicht davor, das sind meistens dann Beamte vom SEK. Mhm. Aber ich habe auch schon mal ein Selfie vor den Paletten gemacht, wenn wir die gerade sichergestellt haben, weil das ist halt auch meine Dienststelle, die sich darum kümmert. Und das ist natürlich schon ein besonderer Moment. Ich muss allerdings sagen, dass es meistens eigentlich das Spannendste ist, das möglich Maximum aus den Verfahren rauszuholen. Mhm. Also ich sag mal, wenn jetzt ein Dealer für nicht mehr als 20 Kilo Marihuana gut ist, dann erwarte ich nicht, dass er auf einmal 100 hat. Mhm. Und wenn man dann ihn mit diesen 20 Kilo erwischt, dann ist es halt der besondere Moment. Mhm. Und wenn man halt eh schon ahnt, dass es 2 Tonnen Kokain sind, die da mit dem Container ankommen und dann 2 Tonnen Kokain tatsächlich drin sind, dann sag ich mal, entspricht es den Erwartungen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass der absolute Adrenalinkick auskommt. Dafür kommt es ehrlich gesagt auch inzwischen zu häufig vor. Also vor 10 Jahren war es ja noch was ganz Besonderes, wenn 1,3 Tonnen mal sichergestellt wurden. Aber inzwischen gibt es ja schon ziemlich häufig diese
große Sicherheit. Also Drogenumschlagplatz Hamburg?
Also Hamburg gehört auf jeden Fall dazu. Wir tun natürlich unser Bestes und auch die Hafensicherheit soll ja immer weiter erhöht werden. Aber Hamburg ist auf jeden Fall sehr, sehr attraktiv für den Drogenumschlagplatz.
Was war denn dein größter Fisch? Also dein schönstes Selfie.
Ach, mein Geburtstag habe ich damals mit 370 Kilogramm Marihuana gefeiert. Das war schon ziemlich besonders.
Boah, wie viel ist da 370 Kilo? So? Und wir sitzen an so einem Tisch, ein Tisch voll, oder?
Also der Tisch reicht bei weitem nicht aus. Wirklich? Also ich würde eher sagen, dass die Hälfte des Raums hier voll gestellt war.
Ein halbes Podcast-Studio mit Marihuana.
Ein halbes Podcast-Studio Marihuana. Das wäre mal eine besondere Bestellung auf der Telefonüberwachung. Ne?
Macht ihr auch?
Bring mir mal vorbei hier, ein halbes Podcast-Studio
bitte. Macht ihr auch Telefonüberwachung?
Ja, auf jeden Fall.
Das waren noch neulich mal diese Drogentaxis in der Schanze. Da bist du auch dran sozusagen an diesen.
Ja, also jetzt mit der neuen Dienststelle nicht mehr. Wir haben ja unterschiedliche Rauschdezernate, aber mit der vorherigen auf jeden Fall. Also das ist ja das aufkommende Thema Drogentaxis. You ring, we bring. Ne? Ja. Also es kommt halt nach Hause und dadurch gibt es ja auch diese Vermischung von Marihuana, Kokain und anderen Drogen sehr stark. Und ich sag mal, die Nahbarkeit ist natürlich auch relativ hoch. Früher musste man ja immer zum Dealer seines Vertrauens laufen. Der hatte dann meistens auch nur den Stoff dabei, den man wirklich haben wollte. Und inzwischen kommen die dann halt mit einer ganzen Palette oder haben Sonderangebote, ne? Kaufe 4, Zahle 3. Und dann kommt man halt schneller mal an Stoffarten, die man eigentlich vielleicht ursprünglich gar nicht haben wollte.
Und ist das auch so, muss man auch als Polizist, als Polizistin irgendwie nochmal so eigene Erfahrungswerte haben? Also, dass man auch das psychologisch versteht, worum es geht? Also habt ihr auch mal als Polizisten dann mal so Koks genommen unter Aufsicht sozusagen? Oder?
Nein. Also es gab tatsächlich mal eine Kriminologie-Dozentin, die meinte, dass es mal eine Idee wäre, dass wir die dann besser verstehen. Aber ich glaube, es ist besser, seine Sinne zu behalten und für sich zu bewahren, dass es klug ist, seinen eigenen Körper nicht zu vergiften.
Mhm. Gehen deine Bücher, du schreibst dann ja aus dem Alltag der Polizei, geht das eigentlich auch vorher in die Abnahme der Polizeileitung, von wegen Verrat von Betriebsgeheimnissen oder so?
Ich glaube, da habe ich auch ein sehr gutes Bauchgefühl, was ich schreibe und was ich nicht schreibe. Mhm. Und ich kann auch sagen, dass sehr, sehr viele Polizisten, auch höhere Polizisten, die gerne lesen und richtige Fans davon sind. Und die befürworten das alle sehr. Ich glaube, es ist auch eine ganz gute Werbemaßnahme für unsere Polizei, weil man halt mal einen Einblick bekommt, wie es wirklich bei uns abläuft und vielleicht auch so Ängste abgebaut werden, sich bei uns zu bewerben. Wir freuen uns natürlich über jeden, der zur Polizei kommt und gerne bei uns arbeiten möchte. Und wenn man die Bücher liest, ich denke, dann kriegt man auch Lust und Laune, bei uns mitarbeiten zu wollen.
Und die Ganoven, lesen die mit?
Also im Rahmen einer Durchsuchung wurden meine Bücher zumindest noch nie gefunden. Generell kann ich sagen, unser Gegenüber ist nicht sonderlich Kultur interessiert.
Ja.
Also dass wir Bücher finden generell ist relativ selten. Und wenn wir ein Buch irgendwann mal finden, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Kollegen mir das ziemlich schnell mitteilen würden.
Hast du auch eine Wumme?
Ja, eine Pistole habe ich auch. Das gehört tatsächlich zur Grundausstattung. Die hat jeder von uns.
Und hast du schon mal geschossen? Also nicht nur zum Training, sondern?
Na, nur auf dem Schießstand. Nur auf dem Schießstand. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Und die allerwenigsten schießen. Also es ist halt nicht wie in welchen Krimiserien, wo immer ganz, ganz viel geschossen werden. Das ist ja wirklich Ultima Ratio. Und das wünsche ich auch keinem meiner Kollegen, dass er jemand schießen muss. Mhm. Weil das muss man auch erstmal verarbeiten, wenn man vielleicht für den Tod eines Kollegen zuständig ist. Tod des Gegenübers verantwortlich sich zeichnen muss. Und das heißt ja nicht, dass man schuldig ist, sondern dass man hat ja vielleicht total richtig gehandelt, aber trotzdem macht das was, glaube ich, mit einem.
gerade die Auseinandersetzung mit Kriminellen, die handeln ja auch nicht rational und denen ist das Leben dann irgendwie auch nicht so viel wert, wie das ein Polizist möglicherweise fühlt, dass das eigene Leben wert ist. Also wie gefährlich ist denn das? Also unterwegs zu sein als Drogenhändler.
Ja, es gibt, glaube ich, momentan, und ich hoffe, es bleibt auch weiterhin so, eine Abgrenzung zwischen Gut und Böse, sag ich mal. Also untereinander hat man es ja auch, in der Presse kann man es ja immer wieder lesen. Es gibt ja immer mehr Schießereien und das nimmt schon zu, die Gewaltspirale nimmt zu, auch aber vor allen Dingen untereinander. Und wenn wir kommen, wir machen uns ja auch bemerkbar und wir können uns ja auch die Momente aussuchen. Das ist halt nicht wie beim klassischen Streifenwagen, der jemand anhält und nicht weiß, ob der 10 Kilo Kokain im Kofferraum hat und vielleicht eine scharfe Schusswaffe noch in der Jackentasche. Sondern wir wissen unsere Gegenüber ja sehr gut einzuschätzen. Und dementsprechend kommen wir dann auch so, dass wir das Überraschungsmoment auf unserer Seite haben. Und deswegen, toi toi toi, ist es dazu noch nicht gekommen. Und ich glaube auch, dass sich die Gewalt gegen uns momentan nicht richtet. Und das ist auch gut so. Und auch, aber auch, man muss auch sagen, unser Gegenüber ist auch häufig sehr rational. Also die wissen ganz genau, dass sie mit Drogen handeln und dass sie auch mit großen Mengen Drogen handeln, dass sie mit viel Geld verdienen und die akzeptieren auch, wenn sie dann mal erwischt werden. Das gehört manchmal.
Das ist eine Mischkalkulation.
Ja, manchmal gehört das zum Lebensplan dazu. Also ich hatte den einen oder anderen schon, der gesagt hat, oh ja, jetzt gerade gute Zeit, um in den Knast zu gehen, da sind voll krasse Typen drin, da kann man voll Connection machen. Und das gibt's auf jeden Fall. Und dementsprechend, und dann bezahlen sie halt ihre Anwälte, um schnell wirklich wieder in offenen Vollzug zu kommen. Und dann die, also sehr, sehr viele machen dann halt einfach weiter.
Ben Westphal, der Name ist ein Pseudonym aus Sicherheitsgründen?
Naja, ursprünglich war die Idee ja, dass ich ihm ein Buch zur Pensionsfeier übergebe, wo ich sage, hier, ich habe das Buch von Ben Westphal gelesen. Aber als ich dann eine Nebentätigkeitsanzeige gestellt habe, so nennt man das bei der Behörde, wenn man eben nebenher ein bisschen arbeiten möchte, da wurde mir auch auferlegt, ein Pseudonym zu verwenden. Aber man kann mich gerne so ansprechen, weil Ben ist mein zweiter Vorname, den mir mal ein überengagierter Mitarbeiter vom Einwohnermeldeamt einfach rausretuschiert hat aus meinem Pass. Ja, ich bin rausgegangen aus dem Passamt und auf einmal stand mein zweiter Name nicht mehr auf dem Pass. Keine Ahnung. Ach. Und Westphal ist halt der Geburtsname meiner Frau, eine kleine einen Marsch an sie, weil sie mir immer den Rücken frei hält und immer für mich da ist. Oh. Und sie hat ihren Geburtsnamen damals im Losverfahren halt verloren. Und,
Sie geheiratet
haben? Als wir heiraten wollten, ja genau, wir haben gelost und ihre damals beste Freundin hat halt das losgezogen und die habe ich seitdem auch nicht mehr bei uns gesehen.
Okay, also sozusagen eine Familiengeschichte als Pseudonym, das ist ja ganz schön. Du sag mal, im neuen Band, im aktuellen Band Bulle in der Hafen City, da geschieht erstmals ein Mord, weil es auch insgesamt brutaler wird in dieser Drogenszene?
Ja, definitiv ist das der Fall. Also ich habe ja angefangen mit Krimi ohne Mord, weil ich halt über Rauschgift und organisierte Kriminalität schreiben wollte. Aber in den Jahren, seitdem ich schreibe, und ich habe jetzt ja Ende 2019 angefangen, hat sich die Gewaltspirale tatsächlich deutlich gedreht. Und wir haben auch bei uns im Dezernat Morddelikte bearbeiten müssen, die von der Mordkommission gar nicht mehr geleistet werden konnten, weil die Ermittlungen halt so dermaßen umfangreich waren. Und das habe ich dann irgendwie immer mehr verinnerlicht und habe dann irgendwann drüber nachgedacht. Und vor der Planung des fünften Bandes habe ich mir dann die Frage gestellt, was ist mir jetzt wichtiger? Möchte ich, dass meine Bücher authentisch und lebensnah sind? Oder möchte ich darauf pochen, dass meine Krimis ohne Mord sind? Das heißt jetzt nicht, dass sie das Zentrum meiner Ermittlungen und meines Buches sind. Doch es geschieht halt einfach. Ja. So wie in der Realität auch. Und die Ermittlungen vermischen sich dadurch.
Was ist denn in Hamburg so der Drogen-Hotspot? Ist das eher Billstedt oder ist es eher Blankenese oder ist es eben Hafen City oder Hamm? Also wo in welchem Milieu ist das denn eher? Wo bist du unterwegs, wenn du ermittelst?
Also ich bin tatsächlich überall unterwegs. Und das liegt aber daran, weil ich im Kilogramm- bis Tonnenbereich arbeite. Und das ist natürlich was ganz anderes, ein ganz anderes Metier als jetzt der totale Straßendeal. Der Straßendeal findet aber auch überall in Hamburg statt. Wir haben ja eben schon über die Koks-Taxis gesprochen und die kommen ja zu einem nach Hause dann, wenn man sie ruft und wenn man dann eben dort etabliert ist. Und dieser richtige Straßendeal vom Drop-In zum Beispiel oder auf St. Pauli, den gibt es natürlich auch noch, aber das wird zunehmend weniger im Verhältnis zu den Koks-Taxis zum
Beispiel. Also ihr habt eher die größeren Fische, das sind so deine. Genau. Also wenn du sagst Kilo bis Tonne, das stellt mir auch schon, das ist schon sehr viel. Das ist auch, muss man auch schon im Viertel-Podcast-Studio Maßeinheiten messen.
Ja, also wir haben jetzt schon Container gehabt, die aus Thailand oder Kanada kamen. Die waren von vorne bis hinten voll mit Marihuana. Da sind dann halt mal 1,5-2 Tonnen Marihuana drin.
Und das ist so in Hamburg, also das ist dann, da geht es ja richtig um Geld. Und das sind auch Leute, die denn das Geld haben. Also das ist durchaus mal, wir sitzen ja hier in Harvesterhude. Also da ermittelt ihr auch mal, oder?
Auf jeden Fall. Also es gibt eigentlich keinen Stadtteil, wo ich nicht schon durchsuchen war. Also ich kenne mich, glaube ich, ganz gut in Hamburg aus. Verschiedenste Wohnlagen, und das geht vom besten Wohnviertel bis zur allerletzten Bude, wo kaum jemand drinnen wohnen möchte.
Was ist denn ein Indiz für alle Hobbydetektive unter uns? Woran erkennt man das? Dass da irgendwas schiefläuft?
Naja, ich glaube, man muss nur auf sein Bauchgefühl hören. Wenn jemand sich einen Lebensstil aneignet, ohne zu arbeiten, und man vorher wusste, dass er eigentlich die ganze Zeit nicht arbeitet und auf einmal einen Lebensstil pflegt, der nicht passt, und dann vielleicht auch noch dubiose Treffen bei sich hat und komische Gestalten immer mal ein- und ausgehen, dann könnte das Bauchgefühl schon mal ein bisschen zünden. Aber ansonsten gibt es halt auch ganz viele Leute, die hängen halt die ganze Zeit nur am Handy und koordinieren alles über ihr Handy und fassen nichts an, treffen niemanden, sitzen nur in ihrer Wohnung. Auch solche Täter gibt es natürlich.
Und gibt es dann auch so Hinweisgeber? Gibt es ja in deinen Büchern auch? Die rufen dann an, Mensch, hier nebenan, der dachte in einem Buch dann, da wird eine Bombe gebaut, war dann doch anders. Aber so in so einer Hochhaussiedlung in Ostdorf zum Beispiel, da ruft einer Nachbar an. Also gibt es solche Anrufe?
Ja, das ist tatsächlich nach einer wahren Begebenheit. Also das Hochhaus stand woanders, aber ansonsten habe ich da aus meiner Erfahrung heraus diese Idee gezogen und habe dann eben diese Geschichte drumherum aufgebaut. Oder es ist ja häufig so, dass ich aus ganz vielen Verfahren Erfahrungen ziehe und mir daraus dann meine Geschichten zusammenwürfel, wie sie dann eben passen. Und also es gibt auf jeden Fall viele Hinweisgeber. Mhm. Es gibt Informanten, es gibt Vertrauenspersonen. Es gibt aber auch den Kommissar Zufall, der gerne mal unterwegs ist, so weil jemand einfach blöd fährt und angehalten wird und auf einmal ist das Auto voll. Und dann muss er sich erklären. Oder andere Zufälle. Und eben auch aus unseren Ermittlungen heraus. Ne? Also wir entwickeln uns ja meistens, früher habe ich immer gesagt, ja, wir fangen halt irgendwo unten in der Mitte an und schalten uns so lange hoch, bis wir in Holland ankommen. Inzwischen kommt aber der Stoff hauptsächlich nicht mehr so sehr aus Holland, sondern viel auch aus Spanien, also gerade bei Marihuana ist das der Fall. Und und Kokain kommt meistens ja aus Übersee. Also da sind wir in Hamburg, glaube ich, relativ gut aufgestellt.
Krasse Hamburger Kriminalfälle gibt es auch in unserem Podcast True Crime Hamburg. Also wie funktioniert die Mordkommission? Worauf kommt es bei verdeckten Ermittlungen an? Warum zählt bei vermissten Fällen wirklich jede Sekunde? Da geht es um bekannte Hamburger Kriminalfälle der Vergangenheit, der Säurefassmörder zum Beispiel, der Giftmord an Alexander Litwinenko oder der Feuerteufel von Bildstedt. Ein spannender Podcast mit Marek Erhard, Schauspieler und Ehrenkommissar der Hamburger Polizei. Und dein ehemaliger Chef ist auch dabei, Hamburgs Polizeipräsident AD Ralf Martin Meyer, kennst du ihn?
Ja, auf jeden Fall. Also der hat mir auch schon ab und zu mal persönlich E-Mails geschrieben und mir dann zu meinen Ermittlungserfolgen gratuliert.
Dann kommt dann, also wenn du da mal so an deinem 40. Geburtstag, dann war dann irgendwie und dann kommt dann vom Polizeipräsidenten Good Job.
Ja, genau. Also das war so in diesem Encrochat-Zeitalter. Da kam dann irgendwann, hat er es immer weiter verfolgt und hat sich halt erfreut über jede Meldung, die ich da so geschrieben habe. Und irgendwann kam dann auf einmal eine Mail, dass er sich sehr darüber freut und das sehr verfolgt. Ja, persönlich ist er da jetzt nicht vorbeigekommen, aber über die E-Mail habe ich mich schon sehr gefreut.
Ja, toll, super. Also, vielleicht keine E-Mail, aber jetzt per Podcast True Crime Hamburg in der ARD Audiothek. Du hast vor 20 Jahren angefangen und da ist ja eine andere Zeit. Ne? Du hast schon gesagt, der Stoff kommt halt woanders her. Der Stoff hat wahrscheinlich auch eine andere Intensität. Was ist heute anders als vor 20 Jahren, auch in deinem Job?
Die Kommunikation hat sich natürlich komplett geändert. Ich sag mal, das Smartphone hat einen Kehr genommen und das hat vieles schwieriger gemacht, weil halt ganz, ganz viel verschiedene kryptierte Kommunikation möglich sind. Und der Wirkstoffgehalt hat sich enorm verändert. Also das Marihuana, das zu meinen Anfängen und auch das Haschisch, das war ferner liefen. Also das würde man heutzutage, das Marihuana und das Haschisch würde man als deutsche Hecke vielleicht verkaufen oder als Schreckmittel. Aber das wäre halt überhaupt nicht mehr zu verkaufen. Also der Wirkstoffgehalt war so damals bei 7-8% THC. Und inzwischen ist er bei Standard-Marihuana, also wirklich der untersten Qualitätsstufe, bei 13% und geht hoch bis 22%. Das Haschisch hat teilweise über 50% schon gehabt. Also insofern, das ist unglaublich, was das für eine Brutalität mit sich bringt. Mhm. Und es macht halt auch nicht unbedingt schlauer und treibt den Körper auch nicht unbedingt an. Also ich kann da nur absolut abraten, damit anzufangen. Und beim Kokain ist es ganz ähnlich. Also als ich angefangen habe, da war so die Straßendealqualität, das war halt mehrfach verstreckt. Das hatte 30%, 35% Wirkstoffgehalt. Und inzwischen wird fast nur noch Originalware verkauft, weil es halt auch so viel gibt. Und das hat bei 90%.
Jetzt hat sich ja auch einiges getan in der Gesetzgebung. Kiffen ist legal, ja. Heißt das weniger Arbeit für euch?
Nein, überhaupt nicht. Also es ist ja genau das Gegenteil eingetreten. Also da, nur weil jetzt eben die Leute in der Öffentlichkeit kiffen dürfen, das Zeug muss ja trotzdem herkommen. Und das muss ja auch verkauft werden und geholt werden. Und die Anbauvereinigungen und das Zuhause anbauen, das reicht ja bei weitem nicht aus. Und ich kann auch nur sagen, also wer einmal eine Marihuana-Plantage von innen gesehen hat, das sind halt tropische Pflanzen, die es feucht und warm mögen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Beste fürs Raumklima. Also da können auch gerne die Wände dann mal ganz schwarz werden. Mhm. Und das möchte ja auch keiner wirklich. Und vor allen Dingen für die organisierte Kriminalität ist das natürlich ein Einfalltor, weil sie damit sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen können und sie immer günstiger produzieren können. Die müssen nicht auf Sicherheitsstandard achten oder auf Mindestlohn oder auf Hygienemaßnahmen, müssen keine Steuern zahlen. Die zweigen den Strom für die Produktion dann illegal ab in irgendwelchen verwahrlosten Gebäuden, die sonst wo stehen. Also insofern, die sind da gar nicht drauf angewiesen und können immer unterbieten. Und wenn man dann eben im Rahmen dieser Cannabis-Legalisierung das Strafmaß auch noch erheblich reduziert, also wenn man jetzt, also würdest du jetzt dich morgen entschließen und sagen, Mensch, ich führe mal 2 Tonnen Marihuana aus Kanada ein, dann kannst du maximal 5 Jahre noch bekommen. Mhm. Und da hättest du früher 12, 13, 14 Jahre für bekommen.
Also entnehme ich so deine Äußerungen, du bist im Blick auf diese Entscheidung, das Kiffen auch zu legalisieren, eher skeptisch.
Also ich finde es halt nicht gut, dass in der Öffentlichkeit gekifft werden kann. Mhm. Was man zu Hause macht, also ich will das den Leuten nicht verwehren. Die würden es eh tun. Aber ich finde, gerade wenn ich mit dem Fahrrad durch Hamburg die ganze Zeit fahre, da fahre ich halt durch 4, 5, 6 Marihuana-Schwaden immer durch.
Stimmt.
Und dann andauernd stinkt es nach Marihuana. Und ich denke halt immer an die Kinder und Jugendlichen, die das als Normalität empfinden. Und für die ist es halt einfach maximal schädlich. Mhm. Und deswegen finde ich es halt nicht gut, dass man diese Laschi-Gesetze macht, wo man eben sagt, ja, 200 Meter von dort entfernt, wer soll das denn überprüfen? Und wenn man jetzt einfach sagen würde, in der Öffentlichkeit ist eine Ordnungswidrigkeit, 250 Euro, wenn du erwischt wirst, dann könnte da jeder mit umgehen und es wäre für jeden auch klar. Mhm. Und dann, wie gesagt, was ich halt wirklich ganz schwach finde, ist halt dieses Strafmaß, das sie sich ausgedacht haben, weil auch für den Verkauf an Jugendliche oder die Bestimmung von Jugendlichen zum Dealen wurde das Strafmaß deutlich runtergesetzt gegenüber dem Betäubungsmittelgesetz. Und das ist für mich kein guter Jugendschutz.
Musstest du in deiner Familie auch schon mal normverdeutlichende Gespräche führen?
Nee, die sind zum Glück den Drogen abgewandt. Aber ich habe auch nicht so eine große Familie. Also das ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht so groß, dass man da, ich sag mal, den Leuten begegnet. Aber wie gesagt, ich bin da nicht militant. Und wenn jemand sich dazu entscheidet und er alt genug ist, dann soll das halt tun. Mhm. Da ist ja jeder seines Glückes Schmied.
Du hast gerade schon gesagt, Mensch, die Technik ist vorangeschritten, die Gauner, die Kriminellen arbeiten mit Verschlüsseln, mit Kryptotechnik und so. Und auf der Behördenseite steht gefühlt immer noch ein Faxgerät, sozusagen. Oder habt ihr auch aufgeholt?
Ja, total verrückt, wir haben jetzt schon ein E-Fax.
Mach aber, keine Sache,
ja, unglaublich. Und E-Mails können wir auch schon versenden. Aber definitiv ist da Luft nach oben.
Aber es ist schon, was hat sich was getan? Also ihr seid nicht komplett abgehängt und seht nur noch die Rücklichter des Zugs.
Nee, komplett abgehängt sind wir nicht. Und wir sind ja auch kreativ und versuchen immer, unsere Wege zu suchen. Aber mehr würde auf jeden Fall gehen. Vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, wir haben ja auch immer noch einen Staatsanwalt und einen Richter davor. Ja. Manche Bürgerinnen und Bürger, die haben ja mal Sorge, dass wir total darauf aus sind, alle zu überwachen. Dem ist ja überhaupt nicht so. Also erstens haben wir gar keine Zeit dafür, weil wir da auch viel zu wenige Leute sind. Wir haben auch kein Interesse am Privatleben. Wir müssen halt wirklich eine Straftat von erheblicher Bedeutung haben, damit wir überhaupt solche Überwachungsmaßnahmen machen dürfen. Und da auch dort gilt Ultima Ratio. Also man darf nicht halt gleich einen großen Lauschangriff fahren, wenn man nicht vorher andere Maßnahmen probiert hat, um denjenigen zu überführen. Und ich wünsche mir da einfach ganz viel Vertrauen, dass wir einfach schon mit dem richtigen Augenmaß daran gehen.
In deinen Büchern, die sind besonders nah, eben weil du aus der Praxis kommst, an der Praxis. Wenn du Krimis liest oder schaust, wo denkst du, Leute, das ist ja jetzt mal komplett unrealistisch?
Ja, also es sind halt eher so Begrifflichkeiten, an die ich manchmal so hängen bleibe, wie zum Beispiel Durchsuchungsbefehl. Das gibt's halt nicht, das ist halt Durchsuchungsbeschluss. Oder ein Verhör gibt's seit dem Dritten Reich auch nicht mehr. Also wenn in den Krimis dann immer, ich hol dich jetzt ab zum Verhör, oder eben die Zeugen werden einfach mitgenommen, das ist halt völlig vorbei an der Realität.
Verhör, das heißt dann aber anders.
Vernehmung.
Das,
genau, genau. Ja, und solche Begrifflichkeiten, da bleibe ich manchmal hängen. Ich muss aber sagen, ich kann da gut drüber hinweghören und hinwegschauen, wenn der Krimi sich selber nicht so ernst nimmt. Mhm. Wenn er sich natürlich selber als True-Crime-Krimi bezeichnet und dann eben völlig einen Humbug schreibt,
ja,
dann stört es mich schon.
Hast du eigentlich, merkst du das auch, wenn du privat unterwegs bist, fest heute hier zum NDR, hast du dann so den Bullenblick oder bist du, dann kannst du den abschalten und sagst, ja, da vorne, da ist der TÜV aber abgelaufen. Also keine Ahnung.
Ja, also das mit dem TÜV hatte ich tatsächlich damals im Schutzpraktikum, da hatte ich wirklich immer links und rechts geguckt, weil ich so dachte, damit kann ich mich dann mal auszeichnen, wenn ich das sehe. Aber nein, also das kann ich ganz gut abschalten. Gut, wenn ich so eine klassische Kurzeinsteiger-Koks-Taxi-Szene sehe, dann fällt mir das schon auf. Aber ja, das ist
was,
ja...
Was beobachtest du da?
Ja, du musst dir vorstellen, da fährt ein Auto rechts ran, da steht schon jemand und wartet, steigt kurz zu und kurz darauf steigt er wieder aus. Das ist so ein Momentum, wo man sagt, oh ja, okay, das könnte jetzt so sein. Und dann fährt man dran vorbei und schaut sich an, ob Personen zu dem Miles-Fahrzeug oder zu dem anderen Carsharing-Fahrzeug gut passt. Und dann sagt man sich, ah ja, das könnte jetzt ein Koks-Taxi-Besuch gewesen sein.
Aber dass du dann sozusagen eingreifst, das ist dann...
Nein, da sind wir ja tatsächlich auch geschützt. Also wenn wir privat unterwegs sind, dann dürfen wir erst ab Verbrechenstatbeständen eingreifen. Also dann natürlich hat man ein Bürgerrecht, wenn man jetzt eben eine normale Straftat beobachtet. Das darf ja jeder.
Ja.
Aber ich selber, ich halte mich dann doch zurück und kann auch da nochmal geradeaus schauen und kann dann eben auch im Kopf behalten, wo ich eigentlich gerade hin wollte.
Und du schreibst das ja eine hohe Schlagzahl, das ist jetzt das sechste Buch im sechsten Jahr sozusagen, ne? Ja. Und wann schreibst du da so?
Ich schreibe immer abends auf der Couch. Also so nach der Arbeit und abends, wenn man gemütlich wird, Kinder sind im Bett und dann klappe ich das Notebook auf. Vorher backe ich gerne nochmal ein Schokotörtchen mit flüssigen Kern. Ja. Das esse ich dann und dann habe ich ganz viel Energie. Und dann kann ich so 1, 2, 3 Stunden schreiben und jeden Abend ein Kapitel. Und das mache ich so 60 bis 80 Mal und dann ist das nächste Buch fertig.
Also angenommen, du entwickelst dich nach diesem Podcast-Auftritt und nach den anderen Talkshow-Auftritten zu einem Fitzek-artigen Bestseller. Würdest du da die Polizeiarbeit dann aufgeben?
Oh, das kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, weil zum einen müsste ich dann ja recherchieren gehen. Also da habe ich ja schon momentan einen riesen Vorteil. Ich brauche ja gar nicht für meine Arbeit recherchieren, weil ich einfach so viel erlebe. Und ich liebe es halt, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Ich finde meinen Job auch sehr, sehr spannend und mag dem auch gerne nachgehen. Aber hätte man mir jetzt ehrlich gesagt vor 5 Jahren gesagt, dass ich heute hier mit dir sitzen würde und einen Podcast mitsprechen darf, wo wirklich echt prominente Personen schon saßen, dann hätte ich jeden für verrückt erklärt. Und bei der NDR Talkshow ist es genauso. Also vor 3 Jahren saß ich mit meiner Frau auf der Couch, während ich so geschrieben habe, haben wir die NDR Talkshow laufen lassen haben. Und dann sind da ja ab und zu mal Autoren und dann guckte ich immer hoch und guckte ganz aufmerksam zu, was die da so erzählen. Und dann guckte meine Frau mich irgendwann an und sagte, du, ich glaube, du machst das mit der Schreiberei nur, um irgendwann mal in der NDR Talkshow zu sitzen. Und ich musste so lachen, weil das so abwegig war, dass ich da irgendwann mal sitzen dürfte. Und 2 Jahre später war es dann soweit, im letzten Jahr im März.
Wir saßen ja mit dem E2EC-Podcast neulich auch da in der Talkshow. Und das ist ja schon auch eine surreale Veranstaltung. Man kommt dann rein, das Publikum sitzt schon da, alle applaudieren und dann steht da eine Riege von Fotografen. Ja. War bei dir auch so, ne?
Das war bei mir auch so. Und ich dachte mir nur, für wen fotografiert ihr alle denn hier?
Und ihr macht alle dasselbe Foto, Leute.
Ja, genau. Also das, ich fand es auch skurril, aber es war ein irgendwie toller Moment, der ja dir genauso in Erinnerung geblieben ist wie
mir. Du hast es schon vorhin gesagt, dein Vater hat im Hunsorg-Theater gearbeitet. Und aber nicht auf der Bühne.
Also nee, nicht als Schauspieler. Der war Bühnentechniker und hat halt auch...
Im Alten, Große Bleichen.
Genau, da war ich dann halt auch ganz häufig hinter der Bühne. Durfte auch mal Heidi Kabel dort kennenlernen, die ja wirklich ein herzensguter Mensch ist.
Ich habe mein allererstes Interview für die Schulzeitung, das Katharineum in Lübeck, war ein Interview mit Heidi Kabel. Ja. Da war ich 11, 12 war ich da, glaube ich, und bin dann in die Stadtteile Lübeck gegangen und habe die da auch, habe gefragt, kann ich Heidi Kabel interviewen? Dann hat die Frau in der Kasse gesagt, ja, geh mal in die Garderobe. Ernsthaft. Und dann war ich da, sie war da im Bademantel und die war so nett.
Ja.
Die war so nett und freundlich.
Genau so ist das. Und die kannte auch wirklich jeden, der dort gearbeitet hat, per Namen, ist zu jedem hingegangen, hat jeden begrüßt. Also mein Vater hat immer nur geschwärmt von ihr. Und das war schon eine tolle Zeit irgendwie. Und der war halt auch immer auf Tournee, deswegen war er auch häufig dann nicht zu Hause, wenn er auf Tournee war mit dem Unsorg-Theater. Aber wenn er da war, dann war es natürlich umso schöner. Und wir konnten dann halt dort auch immer hinter die Bühne und mal mit Aufbauen helfen oder mal auf Tournee mitfahren und dann eben dort beim Aufbauen helfen. Und das war schon immer was ganz Besonderes, so die Theaterluft hinter der Bühne zu schnuppern.
Und theoretisch denkst du jetzt jeden Tag an Heidi Kabel, denn bei dir zu Hause hängt ihr Spiegel.
Genau. Also immer, wenn ich in den Spiegel reinschaue, dann kann ich eigentlich an sie, ich denke jetzt nicht jeden Tag an sie, wenn ich in den Spiegel reingucke, aber ich denke schon häufiger an sie. Und nicht nur das, ich habe auch ihren Ehrenkommissarshelm bei mir zu Hause stehen, der deutlich kleiner ist als mein Kopf, also aufsetzen kann ich ihn mir nicht. Aber ja, genau, also die trage ich schon im Herzen und ich habe auch eigentlich in fast jedem Buch oder eigentlich in jedem Buch eine Dame, die locker von Heidi Kabel hätte gespielt werden. Und ich bemühe mich auch immer auf meinen Lesungen dann eben Heidi Kabel nochmal aufleben zu lassen, indem ich eins dieser Kapitel vorlese.
Und der Spiegel, der ist aus ihrer Garderobe oder so, ne?
Der war von ihr zu Hause. Ja, mein Vater hat damals dabei geholfen, ihre Wohnung aufzulösen, als sie in die Seniorenresidenz gezogen ist. Genau. Und da war der für mich über und dann hat sie eben auch gesagt, Mensch, den Helm, den kann dein Junge mal, der geht doch jetzt zur Polizei. Genau, und so kam der dann zu meinen Händen.
Das ist ja ganz schön. Mensch, Ben, vielen Dank für diese Einblicke in deine Arbeit, in deine beiden Arbeitsfelder, das Schreiben und das Ermitteln. Ben Westphal, seine Bücher sind im Emons Verlag erschienen. Zuletzt Der Bulle in der Hafencity, 352 Seiten für 15 Euro. Und demnächst kommt eben Der Bulle auf St. Pauli im März. Ja, und dann war das Gespräch im Podcaststudio zu Ende. Und wir waren dann beide noch in der Rathauspassage auf einen Kaffee mit Blick auf die kleine Alster. Und Ben Westphal, der kennt den Podcast Viel Hamburg ganz genau, hat viele Folgen gehört und er fragt mich dann, sag mal Daniel, warum hast du mir denn die König von Hamburg-Frage nicht gestellt? Die Frage, die bekommen doch alle, oder? Schock! Ich hatte die Frage wirklich einfach komplett vergessen. Zum Glück hatte ich ein Mikro in der Rathauspassage dabei und habe ihm die Frage einfach dort vor Ort gestellt. Also Ben, wenn du König von Hamburg wärst, was wäre deine erste Amtshandlung? Was würdest du sofort ändern? Was stört dich in dieser Stadt?
Ich würde auf jeden Fall das Bildungssystem ändern, weil ich finde, die Schulen sollten Wohlfühlorte für alle Kinder und Jugendlichen werden. Und durch meinen Beruf bei der Polizei habe ich immer wieder Einblicke in die Gesellschaft, die vielleicht anderen verwehrt bleiben. Und ich sehe immer wieder, ganz egal, woher diese Kinder stammen, dass es keine gerechte Chancengleichheit zwischen den Kindern gibt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass in den Schulen die Kinder sich wohlfühlen, gerne zur Schule gehen und auch dort ihren Hobbys und Vorlieben nachgehen können. Musik, Kunst, alles bereitgestellt wird und zur Verfügung gestellt wird, dass sie dem auch nachgehen können. Und vor allen Dingen, dass sie nach Hause gehen und nicht noch etwas für die Schule machen müssen. Denn ich glaube, momentan liegt viel noch in den Händen der Eltern, dass sie eben bereit sind, mit ihren Kindern Hausaufgaben, Schularbeiten zu machen. Und die Kinder, die Eltern haben, die sich besonders kümmern, die haben halt einfach viel bessere Chancen als andere. Und das würde ich gerne ändern.
Wo würdest du sagen, mehr Hamburg geht nicht? Also wir sitzen hier gerade an so einem surreal, also schon klischeehaft hamburgischen Ort in der Rathauspassage. Wir schauen auf die kleine Alster. Eisschollen sind gerade auf der Alster. Möwen, also wir zeichnen an einem sehr, sehr winterlichen Tag auf. Möwen fliegen hoch und runter. Gibt es doch einen anderen Ort, wo du denkst, mehr Hamburg geht nicht?
Ja, es ist schon hier wunderbar. Aber wenn ich jetzt, wir hatten ja vorhin auch über meine Lesung auf dem Fahrgastschiff durch den Hamburger Hafen gesprochen. Und wenn man dann eben losfährt und die Sonne geht unter und die Stadt wird illuminiert und man fährt an der hell erleuchteten Elfi vorbei, dann sage ich, hier geht mein Herz auf, mehr Hamburg geht nicht.
Und was würdest du vielleicht mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
Also mein Traum wäre ja tatsächlich einmal vor Publikum auf der Bühne des Unsorgtheaters zu stehen. Das würde ich super gerne mal machen, egal in welcher Form, ob mit einer langen Nacht der Literatur oder eben mit einem kleinen Gastauftritt.
Also so eine Nebenrolle, irgendwie tatsächlich so Tratsch im Treppenhaus?
Naja, wenn ich mich so ein bisschen selber spielen dürfte, ne, dann würde ich das vielleicht auch hinbekommen.
Denn dein Plattdeutsch ist...
Dürftig.
Hatten so ein bisschen?
Nee, kaum. Es sollte schon ein hochdeutsches Stück sein. Oder man müsste mir Zeit zum Üben geben. Zu Hause wurde leider kein Plattdeutsch gesprochen.
Also, wir recherchieren mal beim Unsorgtheater. Ben Westphal, vielen Dank für diesen Nachschlag aus der Rathauspassage. Und dieses Gespräch und alle anderen Begegnungen zum Nachhören mit Mary Roos, mit Stefan Gwildes, Maike Werkmeister, Mike Krüger und Wolf Biermann und findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, Viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Tschüss!